Schlagen Sie zu.
Gut, dann möchte ich eingangs erwähnen, wir haben heute nur die zwei Themen mitgebracht, die Sie letztes Mal nach der IFRIC-Sitzungsberichterstattung identifiziert haben als kommentierungswürdig. Und mein Kollege Herr Schmidt und ich haben einfach das, was Sie in der letzten Sitzung festgestellt und geäußert haben, so auf Ihren Wunsch erstmal in einen Stellungnahmeentwurf formuliert. Und ich denke, es ist heute Zeit dafür, dass wir die Kommentare des letzten Males nochmal besprechen, eventuell auch neue Kommentare ergänzen und somit dann zumindest mündlich die Formulierung abschließen können. Genauer gesagt, die Erörterung abschließen können. Für die Stellungnahme hätten wir noch drei Wochen Zeit. Das heißt, der Wortlaut könnte auch noch im Umlaufverfahren abgeschlossen werden. Ohne allzu viel Worte machen zu wollen, Sie sehen ja in dem Entwurf, also die maßgebliche Unterlage, dass wir die zwei Themen aufgegriffen haben und das, was dort formuliert ist, ist also, wie ich sagte, im Wesentlichen der Wortlaut Ihrer bisherigen Anmerkungen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mal mit Thema IS-21 starten und noch mal ganz kurz an die Diskussion oder die Besprechung vom letzten Monat anknüpfen. Es waren ja bei der Besprechung in der IFRIC-Sitzung zwei Detailaspekte Thema. Zum einen ging es um die Frage, wie man bei der Auswahl aus mehreren offiziellen Wechselkursen vorgeht, wenn man eben doch nur einen zugrunde legen kann. Zum anderen ist die Frage, wenn ein Umtausch gar nicht möglich ist, wie man in dem Fall umzugehen hat. Und Ihre Anmerkungen betrafen ja im Wesentlichen den ersten Fall mit der Kernaussage, dass IS-21 im Prinzip gar nicht darauf aufgesetzt ist oder so formuliert ist, als ob es die Situation gibt. Mit anderen Worten, es gibt nach wie vor, wenn man nichts klarstellt oder nichts ändern würde, kein richtiges Prinzip, was man hier anwenden könnte in der Situation bei mehreren vorliegenden offiziellen Wechselkursen. Ich habe daraufhin nochmal die IFRIC-Mitschrift bzw. das Protokoll der Sitzung angeguckt. Und da ist im Wortlaut der vorläufigen Entscheidung eine Aussage, die verweist auf eine Textziffer, nämlich Textziffer 26, wo zumindest formuliert ist, dass bei Vorhandensein mehrerer Wechselkurse so und so zu verfahren ist. Das heißt, es ist vielleicht sinnvoll, ob wir nochmal über den einen Aspekt, das ist der einzige, den ich jetzt identifiziert habe, nochmal reden, ob wir die Formulierung etwas vorsichtiger treffen wollen. Ja, ansonsten natürlich auch steht es auch Ihnen frei, um noch andere Aspekte zu äußern.
Vielleicht kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, mehrere Wechselkurse, und kann ein Land mehrere Wechselkurse haben? Wir haben immanent jetzt darauf hingewiesen, aber eigentlich kann ich doch nur, wenn ich Währung des Landes tauschen will, einen Wechselkurs am Markt haben, der sich frei entwickelt. Und alles andere ist staatlich gelenkt, man könnte sagen subventioniert, fixiert oder was auch immer. Insofern habe ich immer noch ein Problem, aber ich sehe es immer noch als schwierig an, von mehreren offiziellen Wechselkursen zu sprechen. Diese Wechselkurse gelten nur für spezifische Sachverhalte und müssen für diese Sachverhalte auch angemeldet werden. Das heißt, das Land hat eigentlich nicht mehrere offizielle Wechselkurse. Ist jetzt meine Sichtweise, darüber könnte man diskutieren.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie nicht wirklich mehrere haben. Sie haben vielleicht nicht alle vier oder fünf, die dafür Venezuela rumgeisterten. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Mixtum Compositum. Es sind einige, die nur für ganz bestimmte Situationen gelten. Und es gibt andere, bei denen zunächst mal keine erkennbare Beschränkung da ist, wo man aber nur sieht, dass bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen, bestimmte Wirtschaften vielleicht irgendwie, sag ich mal, bevorzugt behandelt werden, nennen wir es mal so. Aber es gibt an sich keine Restriktion, wo gesagt wird, das darfst du jetzt nur für Dividenden oder nur für Export oder weiß der Kuckuck was irgendwie verwenden. Also wäre mir nicht bekannt.
Es gibt eine Art von Zuteilungsmechanismus. Mhm. Also es gibt den sogenannten SICAD-1-Kurs, mhm. Da sind teilweise bevorzugt, und dann gibt es den SICAD-2, das mhm. ist im Prinzip für alles. Mhm. Der steht ungefähr bei 50 mhm. Und man kann sich dafür anmelden. Und da gibt es meines Erachtens tatsächlich auch keine Bevorzugung von speziellen Industrien, aber es gibt eine Quotierung. Das heißt, zu diesem Kurs findet kein vollständiger Volumenaustausch statt. Und insofern ist das auch nicht der reelle Wechselkurs, den die Währung, wenn sie frei konvertierbar wäre, im Vergleich zu einer anderen Währung erzielen würde, sondern es ist auch ein staatlich fixiertes, gelenktes Instrumentarium.
Klar. Aber Devisenbewirtschaftung gibt es natürlich nur in vielen Ländern. Also ich meine, wenn ich mir irgendwie mal angucke, wo eben die Wechselkurse nicht frei konvertierbar sind, ist die Frage, was machen wir denn bei denen? Wenn ich jetzt immer danach gehe, ich soll einen tatsächlichen Verhältnissen ein entsprechendes Bild liefern, dann kennen wir wahrscheinlich auch was fundamental anderes raus, als das, was eben staatlich gelenkt ist. Aber vielleicht ist es die Klarstellung dann zumindest mal dieses Prinzips, was hilfreich wäre, wenn das tatsächlich angegangen würde. Und vielleicht eben nicht nur im Wege einer Rejection, sondern zweifelsfall sogar im Wege einer Änderung der Standards, Annual Improvement Project oder so etwas.
Da ich den Punkt ja aufgeworfen habe, also die Textziffer im Standard spricht wörtlich von several exchange rates are available. Deswegen ist vielleicht nur die Formulierung, es gäbe nicht den Sachverhalt oder das Prinzip nicht richtig, sondern dass das Prinzip hier schlecht anzuwenden ist.
Ich will nur sehr zeitlich minimalistisch die Diskussion aufhalten, aber available ist doch gerade nicht der Fall, oder?
Also ich glaube, mit diesem, wenn several exchange rates are available, ich stelle mir das so vor, wie wenn eine Aktie an unterschiedlichen Märkten notiert ist. Ja. Das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steht beim Standard. So, und welchen Marktpreis nehme ich jetzt? Ja? Also in welchem, ich nehme den liquidesten Markt, aber nicht im Sinne several exchange rates are available für ganz unterschiedliche Sachverhalte.
Ja, sie sind ja auch ähnlich available, denn sie kriegen ja einen verortet und einen auf den Kopf gehauen.
Nee, das ist sicherlich nicht der Fall. Der Fall ist ja nur, wenn ich für einen bestimmten Bilanzposten den offiziellen verordneten Wechselkurs habe, aber auch den inoffiziellen, der an einem grauen Markt existiert. Ich glaube, wenn, dann sind das die zwei Kurse, die hier...
Ja, was heißt denn haben? Sie kennen ihn, aber Sie müssen sich ja entscheiden, welcher Ihnen zur Verfügung steht. Und Sie können eben eigentlich nicht so ganz locker sagen, der mir verordnete, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das abstrakt zu machen, für eine bestimmte, an sich in gewissem Rahmen präferierte Industrie ist 20, der Schwarzmarktkurs ist aber 80, dann kenne ich zwei. Welchen muss ich denn nehmen? Denn wenn der für mich verordnete 20 ist, darf ich mich auf die 80 des Schwarzmarktkurses zurückziehen? Und insofern ist es mir doch nicht available. Ich weiß, dass ich eigentlich irgendwo gekniffen bin, um es mal so auszudrücken. Und wie komme ich da raus, dass ich eigentlich gekniffen bin, indem ich mir irgendwo eine Brücke baue, die mir aber eigentlich ja nicht zugedacht ist, weil mir ja die 20 zugerechnet werden.
Aber dann geht ja der Standard weiter als dieser tatsächliche Sachverhalt. Denn der Standard sieht ja sogar für den Fall, dass es mehrere gibt, was in dem Fall nicht der Fall ist, ein Prinzip vor. Dann kann man nicht kritisieren, dass der Standard, dass hier ein Prinzip fehlt, was man aber gebraucht hätte.
Wie man von einem verordneten Kurs, der aber von der Realität abweicht, eben irgendwie sich auf den Weg zur Realität bewegen kann. Wie weit? So habe ich das auch verstanden, dass die Unternehmen, die eben gekniffen sind, versucht haben, sich irgendwo eine Brücke zu bauen, um eben der Realität etwas näher zu kommen. Denn Sie wissen ja, dass Sie mit dem verordneten Kurs eigentlich irgendwo sonst wo hängen.
Aber müssen wir an der Stelle nicht differenzieren zwischen dem Kurs, der zur Bewertung heranzuziehen ist, und wenn wir jetzt über die Praxis reden, da reden wir ja wahrscheinlich mehr um die Umtauschkurse. Wie kriege ich Liquidität letztendlich in 8 Währungen aus dem Land.
Wobei ich normalerweise Bewertung und Umtausch nicht ganz so schizophren trenne.
So, natürlich, mein Punkt ist eigentlich für die Translation, kann ich vermeintlich immer nur den Kurs nehmen, den ich erhalten würde, wenn ich alle meine Vermögenswerte veräußern würde und würde das Geld repatriieren. So. Und das andere sind Vorzugskurse, die mir gewährt werden, weil ich eine bestimmte Dienstleistung erbringe. Import von Waren zur Verfügungstellung von XY, das wird subventioniert. Und nochmal, ich habe immer das Problem, dass ich sage, das ist ein Wechselkurs. Eigentlich ist es eine Subventionierung, ein Government Grant. Wir haben es, im Text steht es ja auch immanent drin.
Mit anderen Worten, der Große hatte den Vorschlag gemacht, aufzunehmen, dass wir gelesen haben, dass im Text etwas im Angebot ist von mehreren Kursen, die available sind. Wenn wir jetzt uns vielleicht darauf verständigen, dass das aber unseren Fall irgendwo nicht trifft, muss man es trotzdem erwähnen, um dem vorzubeugen, dass halt gesagt wird, Mensch, die haben ja noch nicht mal den Text gelesen.
Ja, die Idee finde ich gut, weil man sonst vereinfachend dann beim IC wieder sagen würde, ja gut, okay, da steht so, Punkt, Ende. Ich meine, ich könnte den Punkt dann wieder bringen, ja, ne, so haben wir das gar nicht. Ja, dann hättet ihr das aber schreiben können und fertig, dann ist 20 Minuten Zeit für das Thema und dann ist es wieder abgemöbelt. So, insofern ist es schon, der Punkt ist gut. Ja.
Gut, also dann sehr guter Vorschlag, wie wird die Formulierung umändern, um das auf das Prinzip, was da drin formuliert ist, hinzuweisen, aber das dass es auf den Sachverhalt irgendwie nicht anwendbar ist und nicht, dass es nicht vorhanden ist. Das ist dann, glaube ich, genauer.
Was wir hier in dem Text ein bisschen geschwächt haben, haben gesagt, naja, eigentlich ist es ein Problem von IS 21 und nicht von 29. Ja, sehe ich so. Was mir trotzdem eigentlich dann fehlt, ist zu konstatieren, wenn man 21 nicht löst, kann man 29 eigentlich nicht sachgerecht anwenden. Also wenn tatsächlich jetzt man entscheiden würde, wir machen bei 21 nichts. Wir bleiben dabei, dass man mehr oder minder irgendeinen Wechselkurs nehmen muss. Nicht auf vielleicht den zukünftigen, von dem man meint, dass er dann eintreten würde, heranziehen darf. Dann habe ich das Problem in der Interaktion mit IAS 29, dass wenn ich einen fixierten Wechselkurs habe, auf der anderen Seite aufinflationierte G&V-Zahlen, dass ich in meiner G&V einen tollen Umsatz zeige, der dann immer wieder mit dem konstanten Wechselkurs via Translation bei mir in den Konzernabschluss einfließt. Ökonomisch, ich aber dann plötzlich, wenn sich der Wechselkurs mal wieder durch einen Jump anpasst, in dem Moment das Ganze dann wieder mir um die Ohren fliegt. Also die Anwendung von IAS 29 bei einem fixierten Wechselkurs ist nicht sinnvoll.
Gut.
Ne, weil der normalerweise, wenn ich einen frei konvertierbaren Wechselkurs habe, der unter anderem natürlich auch von der Inflationsrate abhängt. So, also würde ich erwarten, dass der frei konvertierbare Wechselkurs, wenn die Inflation bei 35% liegt, sich irgendwie um 35% verschlechtert. Lassen wir mal die Inflationsrate des anderen Landes in der Crossrate außen vor. So, das passiert aber nicht, sondern der Wechselkurs wird ja konstant gehalten. Also das heißt, ich inflationiere auf, dadurch, dass ich IAS 29 anwende, in allen meinen Zahlen, und habe aber in der Translation immer noch den gleichen Kurs, der dahinter steht. Insofern kommt da was raus, was ökonomischer Nonsens ist. Also wenn man, deshalb nur der Hinweis, wenn man IAS 21 nicht ändert, dann sollte man zumindest nochmal darauf eingehen, dass man gegebenenfalls irgendwie eine Öffnungsklausel für IAS 29 hat, dass IAS 29 in der Anwendung an der Stelle keinen Sinn macht. Also ich meine, er wird von vielen Unternehmen angewendet, ja, von uns wird er auch angewendet, nur überall knistert es im Gebälk und man gibt sich bisher nur damit zufrieden, weil die Auswirkungen insgesamt für die Darstellung der Vermögensfinanz- und Ertragslage nicht so signifikant ist. Das führt bei einigen anderen vielleicht auch dazu, dass sie sagen, naja, IAS 29, komm, das machen wir vereinfacht, lassen wir ganz vielleicht irgendwie außen vor. Aber wenn das im stärkeren Maße noch relevant wäre, dann hätten wir damit meines Erachtens ein Problem. Dann würde auch jeder Analyst sagen, was macht der da eigentlich, das passt überhaupt nicht.
Gut, das muss man vielleicht dann erklären. Also das ist, ist schwierig und ich sehe noch keine optimale Lösung. Ja, das ist so mein Punkt. Also ich verstehe jetzt auch noch nicht, was
wenn du
glaubst, wie IAS 21 anzupassen sei, um das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Entweder kannst du IAS 29 daraufhin anpassen, dass du mehr oder minder den Wechselkurs nehmen sollst, zu dem du denkst, dass du zukünftig dann eben auch tatsächlich Geld tauschen kannst, also repatriieren kannst, also zu dem tatsächlich dann hinterher der Handel auch stattfinden kann. Und nicht den Kurs, der irgendwie quantitativ reglementiert ist, zu dem du gar nicht tauschen kannst, gleichwohl es ein offizieller Wechselkurs ist. Das wäre eine Lösung.
Damit reißt man wahrscheinlich andere Baustellen auf. Also weiß ich nicht, ob das eine einfache Lösung ist, ehrlich gesagt. Und auch andere, das, was jetzt drinsteht in der Stellungnahme mit den Government Grants, ich meine, das mag ja sein, dass das in bestimmten Fällen so wirtschaftlich so zu werten ist. Nur wenn wir das echt vorschlagen, dann fallen einem wahrscheinlich auch noch andere Beispiele ein, wo man das dann auch so machen müsste.
Ja, aber also es ist
im Prinzip bei jeglicher Preisregulierung, auch im Pharmabereich oder so,
muss
ich mir immer die Frage stellen.
Vorsicht, es ist keine Preisregulierung.
Ja, sondern doch, wenn ich einen Wechselkurs festlege, staatlich reglementiert, dann habe ich damit auch Preise reguliert. Faktisch.
Die Unternehmen müssen aber, ich meine, die können importieren, können nichts machen. Sie müssen sich dafür tatsächlich registrieren und sich dafür in Anführungszeichen bewerben.
Ja, das heißt, bei jeder Lieferung. Über diesen speziellen Venezuela-Fall im Kopf. Und ich frage mich, wenn man den jetzt irgendwie für Venezuela halbwegs verträglich löst, ob man dann nicht drei weitere Baustellen aufreißt, die man jetzt da nicht durchdenkt. Also deshalb habe ich mit dem Thema so ein bisschen Bauchschmerzen, was wir hier tatsächlich vorschlagen sollen oder reinschreiben sollen. Das ist mir noch nicht klar.
Aber grundsätzlich, dass man, wenn man für eine bestimmte Leistung einen speziellen Vorzugskurs bekommt, dass das ein Thema ist, was, sagen wir mal so, bisher nicht aufgegriffen ist, ich denke, da sind wir uns einig.
Ja, nur gehe ich so weit, hier für die Anwendung vom ES20 zu fordern. ES20 ist das, ne? Ja.
Wir haben ja nicht geschrieben, dass wir ES20 fordern. Wir haben gesagt, das geht in eine Richtung
schon. Ich meine, ich habe einen Standard, der so heißt. Also, weiß nicht.
Wir können ja das Verb ändern von is in could be seen as oder. Ja.
Aber was ist dann die Konsequenz? Ich meine, einfach nur zu sagen, ja, das kann man so sehen. Ich kann auch sagen, das kann man als Teddybär angucken. Also was konkret ist, ist
das,
also
du kannst, die Konsequenz wäre, dass du im Prinzip dieses, sagen wir mal, dieses Recht, den Vorzugskurs zu erhalten, dass das eine separierbare, bewertbare Einheit ist und du die gesamten Transaktionen, die du hast, zu einem einheitlichen Kurs umrechnest.
Das müsste man nur dann dazu schreiben. Ich glaube, denn also ohne das ist nicht klar, was durch den Verweis auf Government Grant jetzt die Folge ist.
Jetzt sind wir in der Lösungssuche. Ich meine, das ist natürlich final dann auch relevant, aber im ersten Schritt wollen wir doch vor allem nochmal das IC darauf hinweisen, dass das Thema nicht auf die Agenda zu nehmen, nicht die richtige Entscheidung war. Ja. Darauf sollte sich dann auch die Antwort fokussieren und dann kann man einen Ausblick geben in mögliche Lösungsansätze, aber dann müssen wir vielleicht noch nicht final unseren, wir müssen wieder auf die Agenda nehmen und im zweiten Schritt, hier ist die Lösung, hier bitte durchwinken soll.
Ich weiß nicht, ob ich da auf dem Holzwege bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze auf Dauer gesehen nicht ein Thema fürs IC ist. Das heißt, würde es helfen, wenn man sagen würde, das IC mag ja sagen, es nimmt es nicht auf seine Agenda, aber es kann nicht vom gesamten IHSB-Radar, wenn ich das mal als das Übergeordnete ansehen darf, verschwinden, weil selbst wenn das IC, wie auch immer begründet, im Moment sagt, ich komme hier nicht weiter, es geht ja nicht weg. Und es gibt ja die Agenda-Konsultation im nächsten Jahr und was weiß ich, die Brasilianer kommen jetzt bei der ASAF-Sitzung mit irgendeinem, oder IFAS-Sitzung, ASAF-Sitzung mit irgendeinem Papier zu IHS21. Offensichtlich gibt es da irgendwas. Und dieses zu kurz gesprungen, natürlich richtet sich jetzt der Brief, weil es da aufgekommen ist, ans IFRIC, aber hilft es dann einfach zu sagen, dass die IFRIC-Entscheidung ist, wie sie ist, Aber irgendjemand beim ISB muss sich dessen mal annehmen.
Ich meine, das ist ja insofern schon vorgesehen, dass man sagt, naja, eigentlich ist das zu groß für das IC. Das Einzige, was fehlt, ist, dass man das also dass auf jeden Fall das Board sich damit beschäftigen muss.
Dann diese, hilft es aber auch, ja, wenn man nochmal die vier Buchstaben ISB vielleicht irgendwo großzügig einstreut.
Also ich nehme die Anmerkung gerne auf, den Hinweis, dass das somit nicht ganz untergehen sollte. Aber eine Rückfrage vielleicht noch. Halten Sie es nicht doch für, sagen wir mal, hinreichend legitim, dass man einen Denkanstoß mit dem Stichwort Governance, also eine Denkrichtung anspricht, ohne dass wir, Sie oder ich die Lösung hier formulieren müssen? Dass das also durchaus.
Ich halte das für legitim. Vielleicht war es nur, und das war Andreas, du warst ja, bist ja mit dem Teddybär gekommen, nicht hinreichend konkret genug, dass man einfach Government Guam noch mit zwei Sätzen ausführt, was man denn dann meint. Dass man meint, dass man das Recht auf den bevorzugten Kurs eben separat als Vermögenswert abbildet und einen einheitlichen Kurs für die Gesamtumrechnung eben nimmt. Dass man das nochmal in zwei Sätze packt und dann ein bisschen konkreter ist, um von dem Teddybären wegzukommen.
Sorry, dass ich gerade mal kurz draußen war. Auf die Gefallen, dass das schon angesprochen wurde. Es geht jetzt um den Brief, den wir schreiben. Der 2129er Fall, der erste Absatz. Ich stelle mir die Frage, ob die Antwort, die wir wollen, wirklich daran liegt, an dem First Issue. Weil ich habe so verstanden, dass First Issue ist, ich habe drei verschiedene Kurse und weiß jetzt nicht, wen ich nehmen soll. Ist nicht eher das Problem, das wir haben, dass alle drei Kurse eigentlich nicht verwendbar sind, weil eben halt gar kein Umtausch stattfindet? Wurde anscheinend schon mal angesprochen. Okay, sorry.
Ich verstehe das auch als Bestätigung des Punkts. Und haben Sie darüber hinaus noch weitere Anmerkungen? Wenn nicht, dann sorge ich für Umformulierung. Abschluss dann der Wortlaut im Umlaufverfahren und dann können wir mal zum zweiten Thema übergehen.
Ja, das zweite Thema betrifft der IS 19, den Remeasurement of the Plan Amendment and Curtailment. Da hatten Sie in der letzten Sitzung zwei Anmerkungen gemacht. Zum einen, dass es sich eher um eine Änderung handelt und nicht um eine Klarstellung. Und zum anderen, dass Sie es als die Vergleichbarkeit als nicht mehr so gegeben ansehen, wenn die, also für die Periode nach dem Event dann die neuen und zu dem Zeitpunkt gültigen Annahmen zugrunde gelegt werden für die Berechnung der DVL und der Current Service Cost und der Net Interest. Die Anmerkungen hatte ich jetzt auch in die Stellungnahme mit aufgenommen. Da vielleicht noch eine Frage an Sie oder in dem EFRIC Update wird auch schon davon gesprochen, dass es sich bei dieser vorgeschlagenen Änderung um ein Amendment handelt. Also insofern wird gar nicht von Clarification dort gesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit das dann jetzt interessant ist, um da entsprechend die, also ob der Punkt dann weiterhin in dem Brief aufgenommen werden soll oder ob das jetzt überflüssig ist.
Ich würde es drin lassen, wenn die aber selbst ein Amendment schreiben würden, würde ich einfach sagen, wir stimmen Ihnen zu, dass das keine Clarification ist, sondern ein Amendment im Vergleich zu dem, was bisher im Standard war. Dass man es nochmal einfach nochmal mit reinbringt. Weil manchmal werden Worte geschrieben beim ISB, beim Staff, das schreibt man dann halt Amendment, aber hat dann vielleicht nicht so ganz im Hintergrund im Auge gehabt, dass wir das einfach nochmal klären und sagen, ja, wir sind übrigens auch der Meinung, wie ihr selbst schon sagt, dass es ein Amendment ist.
Okay, dann würde ich das entsprechend den Satz etwas ändern, dass es so deutlich wird. Haben Sie sonst noch Anmerkungen?
Ich habe noch einen zu dem letzten Absatz in Our View. Da könnten wir vielleicht noch klarer sagen, warum wir der Meinung sind, dass dahingehend eine Anpassung erfolgen soll, weil das Ganze eben halt sich nicht um eine versicherungsmathematische Einschätzung, Actuarial Assumption handelt, da das, also so ein Curtailment tatsächlich etwas ist, was unter der Kontrolle des Arbeitgebers liegt und deswegen keine Einschätzung ist, keine versicherungsmathematische, um einfach nochmal klarzustellen, wo wir sagen, da muss eine Änderung stattfinden. Dann wird es vielleicht etwas klarer, sonst fragt man sich, warum dafür und nicht für die anderen Sachen.
Alle Klarheiten beseitigt?
Also ich denke, wir beiden haben Klarheit. Und wenn Sie nichts weiter haben, können wir das damit beschließen. Vielen Dank.
Dann gehen wir zum nächsten Thema über.